Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Andres Feil, Regisseur und Filmemacher, mir zum ersten Mal begegnet durch Blackbox BRD, ein Dokumentarfilm, der in die Konflikte der alten Bundesrepublik eintaucht, die RAF-Zeit. Ganz frisch begegnet bin ich ihrer Arbeit zuletzt im deutschen Theater, Let Them Eat Money, ein Zukunftsszenario Europas im Jahr 2028, richtig gemerkt. Und ich freue mich, dass wir uns einmal mehr heute im Studio begegnen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Frenzel.
Europa wird uns beschäftigen heute. Die AfD skizziert in Riesa, wir konnten es gerade hören in den Nachrichten auf dem Parteitag, ihre Idee eines Europa der Vaterländer, der Nation. Angela Merkel ist weiterhin in Athen bei Alexis Tsipras. Die Kanzlerin, die, das war ja die Wahrnehmung dort, wie keine andere den eisernen Sparkurs der Europäer erzwungen hatte. Jetzt ist da die große Harmonie, zumindest zwischen diesen beiden Regierungschefs. Alles wieder gut?
Ich glaube, drunter gärt es sehr. Ich war vor wenigen Wochen in Athen und bin sehr viel Unmut und auch sehr viel Deutschfeindlichkeit begegnet. Und das hat mich beunruhigt. Das zeigt, dass es eben nach außen hin, da ist vielleicht etwas Zuckerguss jetzt drüber gestreut, dass die Märkte, wie Angela Merkel sagt, wieder zurückkommen und Griechenland Geld geben. Aber es hat eben den Mittelstand sehr stark getroffen und es hat die unteren Schichten sehr stark getroffen. Und die sind weiter unversöhnlich in großen Teilen.
Wir werden das diskutieren. Ich bin auch gespannt auf Ihre Eindrücke von Ihrer Reise nach Griechenland. Andres Feil, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Corbinian Frenzel. Wünsche einen guten Tag. Der Blick auf den Tag, und da spielt das sächsische Riesa eine Rolle als der Ort, an dem die AfD klären will, wie sie zu Europa steht. Der Parteitag, der, das hat AfD-Chef Jörg Meuthen deutlich gemacht im Deutschlandfunk-Interview heute Morgen, dabei eine klare Grundlinie verfolgt.
Wir wollen die EU an Haupt und Gliedern reformieren. Und wenn wir über einen sehr langen Zeitraum feststellen, das geht immer weiter in die Richtung Vereinigter Staaten von Europa, dann wäre irgendwann der Punkt, wo man auch sagt, wir ziehen jetzt die Reißleine. Aber der Brexit ist nicht unser eigentliches Ziel, sondern er ist die Ultima Ratio für den Fall, dass alles andere nicht funktionierte.
AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen, Dexit fällt da das Wort, Andres Feil, als die Möglichkeit eines deutschen Austritts aus der Europäischen Union, den man aber vermeiden möchte. Sie haben sich ja nicht nur dafür, aber auch dafür, für das schon erwähnte Theaterstück Let Them Eat Money, ja intensiv mit europäischen Zukunftsfragen auch beschäftigt. Diese Idee eines Europa der Vaterländer, wo zum Beispiel auch das Europäische Parlament abgeschafft wird, auch das gehört mit dazu. Ich vermute, das gefällt Ihnen nicht.
Also die großen Fragen, die in den nächsten Jahren anstehen, Klimawandel, die Umweltveränderungen, Aussterben der Arten, aber auch Sozialstandards. Also wie entwickeln wir ein Wirtschaftssystem, das die zunehmende Ungleichheit zumindest angeht? All das geht nur transnational, das geht nur in größeren Staatenverbünden. Das heißt, diese Tendenz, jetzt nationalstaatlich zu argumentieren, wieder zurückzufallen, historisch auf ein, wenn man so will, 1914, wo nur noch nationalstaatliche Interessen letztendlich dann auch irgendwann wieder einen europäischen Krieg provoziert haben, scheint mir gnadenlos verkürzt, hochgradig gefährlich und führt uns direkt in eine Sackgasse der Handlungsunfähigkeit.
Nun ist ja leider das Problem, dass diese EU, dieses Europa, wir setzen das ja häufig synonym, aber sprechen wir mal klar von der EU, dass diese EU an vielen Stellen nicht so ist, dass man sich in sie verlieben möchte. Es gibt diese schöne Aussage von Jacques Delors, dem früheren Kommissionspräsidenten, der mal gesagt hat, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Und jetzt haben wir dieses Europa so stark erlebt und ich glaube, viele Menschen haben es so erlebt, dass sie das Gefühl kriegen könnten, diese eigenartige ferne Perspektive eines vielleicht funktionierenden transnationalen Gebildes ist doch sehr viel weniger im Vergleich zu dem vertrauten Nationalstaat, bei dem wir wissen, der bietet soziale Sicherung beispielsweise, der führt Debatten in Sprachen, die wir verstehen, in einem Raum, den wir überblicken können. Das ist natürlich schon ein relativ starker Aspekt.
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Europäische Union wieder von innen heraus lebendig werden muss. Das heißt, ganz konkret mit Werten argumentieren, die vermittelbar sind. Das heißt, erstmal stehen wir in einem Europa, was 70 Jahre Frieden garantiert hat. Das ist heute selbstverständlich, aber es ist eben nicht selbstverständlich. Das heißt, erstmal eine historisch unglaubliche Errungenschaft, für die eben dieses vereinte Europa erst recht einstehen kann und eben nicht nationale Interessen, wenn die vordergründig irgendwann wieder gegeneinander geführt werden. Erstens. Zweitens ist für mich, glaube ich, entscheidend, dass tatsächlich diese EU dringend reformiert werden muss, aber sie muss reformiert werden in eine ganz andere Richtung. Das heißt, sie muss demokratischer werden. Das heißt, dass der Eindruck entsteht, und das ist ja richtig, dass die EZB, der Europäische Gerichtshof, das sind die Instanzen, die durchgreifen. Die Troika, wir haben über Griechenland werden wir noch sprechen, die eben demokratisch nicht gewählt wurde und trotzdem massiv in Interessen von Ländern eingegriffen hat. Das heißt, diese demokratische Legitimation fehlt und damit auch das Gefühl, dass es ein bürokratisches Monster. Und ich glaube, da müssen wir müssen Europa lebendiger, demokratischer, nachvollziehbarer, transparenter machen. Das ist die Idee. Mhm. Aber eben nicht einfrieren und gar das Europäische Parlament als Beratungsfunktion nur noch daneben bei mitfahren lassen, sondern es stärken und endlich auch eine europäische Regierung demokratisch wählen lassen. Mhm. Das sind die Ziele, wo wir hin müssen. Und da sind wir weiter entfernt denn je. Man kann sagen, das ist jetzt erst recht Wunschtraum. Aber ich glaube, gerade deshalb müssen wir diesen Wunschtraum so massiv formulieren, um gegen diese Kleinschrittigkeit und Ängstlichkeit anzugehen und sagen, das ist die Möglichkeit, diese Ängste sozusagen im Kern zu bekämpfen, weil wir die großen Fragen angehen. Klimaschutz, Sozialstandards, die gehen eben nicht mehr in Rom alleine oder in Berlin oder in Paris oder in Sarajevo, da können wir die nicht lösen, sondern ja, die müssen wir transnational angehen.
Auf der rationalen Ebene kommen, glaube ich, ganz viele zu diesem Ergebnis, zu dem Sie kommen. Ich würde das auch unterschreiben. Und gleichzeitig gibt es aber diese emotionale Ebene von Politik, wo das offenbar nicht funktioniert und wo wir dann leider auch ganz häufig in ein Dilemma kommen, nämlich in dieser Frage, wofür steht man? Wenn man zum Beispiel in Brüssel, und ich habe da einige Jahre gearbeitet, für das steht, was Sie beschrieben haben, diese EU muss demokratischer werden, sie muss sich eigentlich in die Richtung der Vereinigten Staaten von Europa entwickeln, damit sie all das, was Sie gerade beschrieben haben, auch leisten kann, damit sie auch ein demokratischer Raum ist, wo die Menschen das Gefühl haben, er ist legitim. Wenn man dafür streitet, merkt man aber, es gibt so viele Gegner dieser europäischen Idee an sich, dass man sich mit den Leuten, die für die Troika stehen, die hinter der EZB stehen, also diesem Corporate Europe, dieser klassischen EU, dass man sich mit denen fast verbünden muss, weil die Gegner der EU so stark sind. Und dann gibt es im Prinzip eigentlich nur noch für die EU, und zwar diese EU oder dagegen.
Ja, und ich glaube, das ist das große Versäumnis der Merkel'schen Politik der letzten Jahre und vor allem auch der Gegenwart, dass sie eben als deutsche Kanzlerin es nicht geschafft hat, diese europäische Idee wirklich mit Macron nach vorne zu treiben. Das ist eine Tragödie, weil da wäre jetzt gerade noch eine Chance gewesen. Sie hat eigentlich nichts mehr zu verlieren und die entscheidenden Schritte sind ausgeblieben. Wir machen im Prinzip schon genau das, was die AfD fordert. Das ist wirklich absurd. Wir sind ja schon längst dabei, nationalstaatlich zu argumentieren. Wir sagen ja eben nicht, es soll ein gemeinsamer europäischer Finanzminister kommen. Es soll endlich auch eine Transferunion geben, weil die uns nützt, weil wir damit unsere Exporte finanzieren. Ja? Also diese Zusammenhänge werden ja immer weggeschoben. Das heißt dann ja die faulen Südländer, die faulen Griechen. Aber was ist mit dem Geld passiert? Damit sind unsere Panzer finanziert worden mit 1 Milliarde. Damit ist ein Viertel der Automobilexporte nach Portugal, Spanien, Italien, Griechenland sind mit diesen Krediten finanziert worden. Und das heißt, wir haben mit diesem Geld eigentlich uns selbst alimentiert. Und dass diese Zusammenhänge werden natürlich weggeschoben, die sind unbequem und die werden auch schlecht verkauft. Ich glaube, es ist auch ein Problem, ich sage es jetzt mal plakativ, das Marketing, dass dieses Europa es nicht schafft, die eigentlichen Notwendigkeiten so zu verkaufen, dass sie wirklich ankommen. Und es sich reduziert auf freien Warenverkehr, freien Handelsverkehr, freien Güteraustausch. Und das ist natürlich erbärmlich.
Und man muss auch leider sagen, reduziert in der Wahrnehmung ganz stark in den letzten Jahren auf Krisenphänomene, ganz stark die Euro-Krise. Anderes Fall, Regisseur und Reisender, kann man dazu sagen. Sie haben das, was die Kanzlerin jetzt tut, nämlich nach Griechenland zu reisen, nach in ihrem Fall langer vierjähriger Pause, nämlich schon vor wenigen Wochen getan. Sie waren in Griechenland, in Athen auch, in der Hauptstadt. Wenn man schaut auf den Tenor des Kanzlerinnenbesuchs, die Krise ist weitgehend vorbei, die gegenseitigen Vorurteile seien überwunden, das hat Alexis Tsipras, der griechische Premierminister, gestern gesagt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Sie haben schon anfangs gesagt, dass Sie wahrscheinlich etwas Wasser in diesen Wein gießen müssen.
Also die Erfahrung war, dass in sehr vielen Begegnungen der Unmut oder auch die ganz tiefe Frustration sehr tief sitzt. Das hat sehr viel mit der Troika zu tun, mit den Bedingungen, die Griechenland aufgedrückt wurden. Das Gefühl, die Unter- und die Mittelschicht musste bluten. Das heißt, es wurde ganz viel privatisiert, ausverkauft, also Wasserwerke, Flughäfen, das Bahnnetz, zum Teil auch große Ländereien, also das Flughafengelände beispielsweise. Wohin ist es gegangen? Zu einem mehr oder weniger Schleuderpreis an einen reichen Oligarchen, einen griechischen Oligarchen. die eben nicht bluten mussten. Das heißt, es ist ja bekannt, dass 250 Milliarden Steuern wurden praktisch vorbei am griechischen Staat nach Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und so weiter geschleust. Das alleine ist ja die Summe der Kredite. Das heißt, ausgepresst wurden die Rentner, ausgepresst wurden diejenigen, die arbeitslos geworden sind, weil praktisch keine Stütze mehr gezahlt wurde. Ausgepresst wurden auch diejenigen, die jetzt noch ein kleines Land hatten, die plötzlich jetzt über Kataster erfasst wurden und ganz viel Steuern nachzahlen sollten. Und da ist der Unmut und Äußerungen, die mir persönlich wehtun. Mein Vater war als Soldat im Zweiten Weltkrieg noch, und zwar in Griechenland. Und wenn ich dann höre, das, was die deutschen Soldaten damals nicht geschafft haben, das haben jetzt eben Troika, EU-Kommission und Internationaler Währungsfonds endlich geschafft, nämlich Griechenland zu kolonisieren. Das ist bitter.
Und das ist bitter. Ich finde, man muss wahrscheinlich an dieser Stelle sagen, das sind Wahrnehmungen. Wenn man da in die Analyse geht, wie viel Wahrheit darin liegt, dann ist es, also dieser Kolonialisierungsgedanke ist natürlich ein sehr schwerer und starker Vorwurf, zumal die Wahrnehmung im restlichen, gerade in Nordeuropa, vor allem auch in Deutschland, ja war, wir helfen, wir geben Kredite. Und eine Wahrnehmung, die ja, und das ist ja dann auch wieder das Schwierige, wenn wir über so etwas wie eine europäische gemeinsame Solidarität sprechen, die ja in Deutschland eher andersrum wahrgenommen wurde. Angela Merkel wurde ja für ihre Euro-Rettungspolitik kritisiert, nicht etwa, weil sie zu unsolidarisch war, nicht etwa nach Kriterien, wie Sie sie gerade dargestellt haben, sondern weil hier eine große Mehrheit in der Bevölkerung gesagt hatte, das geht uns zu weit, wir wollen nicht so viel helfen.
Das Helfen, das muss man ja genauer anschauen. Wer hat profitiert von dem Helfen?
Ja, genau. Ja? Nichtsdestotrotz war die Wahrnehmung, und wir haben gerade über den AfD-Parteitag gesprochen, das ist die Gründungsstunde der Alternative für Deutschland, dass es nämlich damals im Bundestag die Situation gab, dass im Prinzip eigentlich alle Parteien bis auf wenige Abweichler in den Fraktionen für diese Euro-Rettungspolitik standen, aber eine große Mehrheit in der Bevölkerung gesagt hat, schon das geht uns zu weit.
Ja, es gab ja den Widerspruch, dass Angela Merkel im Bundestag 2010 gesagt hat, wir retten nicht, und dann kurze Zeit später mit den EU-Regierungsmitgliedern eben in dem Sinne ganz anders argumentiert hat, es ist alternativlos, wir müssen retten. Und warum? Ich glaube, das Entscheidende sind ja die Zusammenhänge, dass letztendlich von dieser Rettung Deutschland ja extrem profitiert hat. Jetzt nicht nur durch die Zinszahlungen, sondern weil eben damit der deutsche Wirtschaftsleistung, wenn man so will, wiederum alimentiert wurde. Das heißt, die Kredite sind ja sofort zurückgeflossen. Sie sind an die deutschen Banken zurückgeflossen, sie sind an die deutschen Unternehmen zurückgeflossen. Also in dem Sinne ist es ein Kreislauf gewesen. Wir haben uns selbst, wir haben sozusagen den deutschen Krupp-Maffei-Arbeiter, der an einem deutschen Panzer gearbeitet hat. Dieser Panzer wurde exportiert. Das war eben allein eine Summe von fast 1 Milliarde. Das musste Griechenland zurückzahlen. Wir haben Griechenland einen Kredit gegeben, damit diese Panzer bezahlt werden konnten. Das heißt, letztendlich waren diese Kredite in Teilen auch ein deutsches Konjunkturprogramm. Das muss man einfach mal so formulieren.
Sie waren es auf jeden Fall, auch in dem Sinne, dass natürlich Deutschland als die größte Volkswirtschaft in diesem Binnenmarkt und in der Eurozone sehr darunter gelitten hätten, wenn diese Währung richtig in Schieflage gerät. Bleibt aber natürlich der Ursprung, ein Land war nicht mehr zahlungsfähig. Griechenland hat keine Kredite mehr bekommen auf dem freien, auf dem internationalen Finanzmarkt. Das heißt, die anderen EU-Länder mussten eingreifen, mussten helfen.
Also ich glaube, das ist unwidersprochen, dass es ein richtiger Schritt war. Das Entscheidende ist das Kleingedruckte, das sind die Bedingungen. Das heißt, die Regierung hat von sich aus 300.000 Personen aus dem öffentlichen Dienst praktisch entlassen, ja, Schritt für Schritt. Dann hieß es aber, das reicht nicht. Über Nacht nochmal 20.000 direkt entlassen. Und nur wenn diese 20.000 entlassen werden, dann kriegt ihr die 8 Milliarden. Das heißt, es wurde regelrecht erpresst. Und das eben nicht demokratisch legitimiert, sondern es wurden Bedingungen geschaffen, die handstreichartig durchgesetzt wurden, vorbei an der griechischen Regierung, vorbei am griechischen Parlament. Und ich glaube, das ist der tiefe Unmut in der Bevölkerung, dass sie nicht befragt wurden.
Ja, aber die Bevölkerung wurde ja auch unter anderem durch Wahlen befragt. Da wurde Alexis Tsipras mit seiner Syriza, also mit dieser linksgerichteten Partei, noch links von der Sozialdemokratie gewählt, hat damals ein Referendum abgehalten, hat die Bedingungen der Troika abgelehnt. Es gab demokratische Momente im Prinzip zu Genüge. Letztendlich sehen wir einen Alexis Tsipras, der sehr viel gelernt hat, offenbar bei Angela Merkel in der Schule, was Pragmatismus angeht, der irgendwann gemerkt hat, okay, es gibt zwei Wege, entweder den demokratischen Weg, wir machen das nicht, was wir nicht machen wollen, gehen dann aber ins wirtschaftliche Verderben oder wir folgen dem.
Ja, aber nichtsdestotrotz wäre ja der entscheidende Schritt gewesen, zu sagen, wir legitimieren die Maßnahmen, nämlich der Troika, durch ein europäisches Parlament. Da sind wir wieder bei der Frage, Warum ist dieses Europa so, wie es ist? Und wenn eben undemokratisch durchgegriffen wird, ohne dass sich jemand rechtfertigen muss, ohne dass da eine wirkliche Transparenz herrscht für diese Maßnahmen, dann verstehe ich auch den Unmut vieler Griechen, die dahinter dann, und da kommen dann Verschwörungstheorien auch rein, die deutsche Politik und die deutsche Wirtschaft mit den eigentlichen Interessen sehen. Und so kommt dann dieser Kolonialismusverdacht, den ich selbst ja nicht teile, aber das ist nachvollziehbar. Ja, genau. Und ich glaube, da ist die europäische Idee beschädigt worden. Und das finde ich sozusagen in der langfristigen Wirkung. Da nützt es auch nichts, wenn jetzt Angela Merkel und Tsipras da Zuckerwatte drüber streuen und sagen, es wird schon wieder, die Märkte kommen zurück. Ja, die Märkte kommen zurück, aber cui bono, wem nützt das in erster Linie? Es nützt erstmal der Oligarchie, die dieses Geld angelegt hat und die Anleihen investiert hat. Und darin wird sich erstmal nichts ändern.
Ja,
und
deshalb aber der anderes Fall. Ein Gedanke zu, Sie sagten gerade, die europäische Idee ist beschädigt worden. Ich habe eine schlimme Befürchtung, und das haben auch viele ausgedrückt, dass wir daran aber leider auch erkennen, dass die europäische Idee in verschiedenen Aspekten, was die wirtschaftliche Kohärenz dieses Kontinents angeht, was die Solidarität zwischen den Bevölkerungen angeht, möglicherweise nicht weit genug sind für ein solches Projekt.
Ja, aber die Tendenz ist ja eben dann eine gegenläufige, ein Zurück zu den Nationalstaaten. Dabei sind wir ja, wir sind schon sehr viel weiter in diese Richtung zurück. Schritt für Schritt verabschieden wir uns ja von diesen größeren europäischen Ideen. Und die führen ja letztendlich in die kleinen Staaten rein. Sie führen letztendlich dazu, dass eben die eigentlichen wichtigen großen Fragen, ein zumindest europäisches, neu aufgestelltes, sicheres Finanzsystem, eine Umwelt- und Klimapolitik, die mutig vorangeht, die auch die Automobilindustrie in die Haftung nimmt. All das passiert nicht. Deutschland setzt sich dadurch mit eigenen Interessen und schadet sich langfristig selbst.
Kleine Zeitreise zurück, 70 Jahre zurück. Am 11. Januar 1949 inszenierte Bertolt Brecht selbst seine Mutter Courage als deutschsprachige Erstaufführung in Berlin auf der Bühne des Deutschen Theaters.
Mutter Courage, die kommt mit Schuhen, in denen's besser laufen kann. Mit seinen Läusen und Getieren, Bagage, Kanone und Gespann.
Helene Weigel, die Mutter Courage, eines der bekanntesten Brecht-Stücke, heute vor 70 Jahren zum ersten Mal auf einer deutschen Bühne, und zwar noch nicht im Berliner Ensemble, seinem späteren Theater, sondern auf der Bühne des Deutschen Theaters, die Sie ja heute bespielen, Andres Feil, als ein politisch sehr engagierter Regisseur, das kann ich wahrscheinlich so sagen. Ihr Verhältnis zu Bertolt Brecht?
Ist ein immer noch ganz zentrales, wichtiges, ein Impulsgeber für mich immer gewesen, mich sehr lange mit ihm beschäftigt. Mutter Courage war für mich so eines der ganz wesentlichen Stücke, die ich als 20-Jähriger damals, es gibt glaube ich auch eine filmische Aufzeichnung davon, die mich sehr beeindruckt hat. Und er ist noch aktuell. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Oft sagt man ja jetzt nach 70 Jahren, da ist Staub und Patina. Mhm. Aber Brecht ist für mich deshalb so wichtig, weil er ein klassischer Aufklärer ist. Es ging ihm immer darum, nicht jetzt sich nur überwältigen zu lassen, sondern in die tieferen Strukturen, wenn man so will, in die innere Mechanik von Gesellschaft einzudringen und diese Verhältnisse sichtbar zu machen. Und Mutter Courage ist da ein ganz gutes Beispiel. Er hat sich ja sehr gewehrt. Es ist eine Marketenderin, eine Frau, die im 30-jährigen Krieg mit einem Planwagen mit drei Kindern am Anfang zumindest durch diesen Krieg zieht und da sehr profitiert.
Genau, ihre Kriegsgeschäfte macht.
Ja. Und in dem Sinne letztlich auch ihre Kinder Schritt für Schritt verkauft, weil sie dann doch den eigenen Erfolg und den, wenn man so will, auch die eigene Rendite und den eigenen kleinen Vorteil vor alles andere setzt. Also Brecht hat immer gesagt, es geht nicht darum, dass man jetzt die arme Mutter idealisiert, wie das die Zürcher Aufführung gemacht hat.
Das war die erste,
im Berliner Ensemble hat es ja dann auch nochmal drastisch, hat er nochmal eingegriffen und diese Identifikation eher noch schwerer gemacht und deutlich gemacht. Es sind Strukturen eines Krieges und in diesem Krieg, der 30-jährige Krieg ist ein Vergrößerungsglas, der diese ökonomischen Abhängigkeiten sichtbar macht. Also wie dieser Krieg mit seinen ökonomischen Bedingungen, der Armut, des Druckes, der Not Menschen verändert. und Menschen auch dazu bringt, letztendlich die eigenen Kinder irgendwann zu opfern. Mhm. Und nur eine Figur, und das ist interessant, eine Figur nimmt er da raus, das ist die stumme Katrin, die eben ganz am Ende dann, bevor sie auch umgebracht wird, nochmal etwas tut, nämlich konkret eingreift und vor den katholischen Truppen ein Dorf warnt und in dem Sinne handelt und raustritt aus diesem reinen Vermarktungs- und Renditegedanken, mhm, von dem die eigene Mutter getrieben ist. Also sehr aktuell.
Sehr geschrieben ja von Bertolt Brecht in der Zeit des Zweiten Weltkriegs im Exil. Und natürlich, der Dreißigjährige Krieg ist die Vorlage im Stück, aber natürlich in diesem Nachkriegsdeutschland erschienen, wollte ich gerade sagen, nein, auf die Bühne gebracht. Ich musste gerade, bei Bertolt Brecht kam mir eine Melodie in den Sinn. Die Partei, die hat immer recht. Jetzt möchte ich auch gerne auf die großen Irrtümer kommen. Und das ist ja vielleicht auch eine Schwierigkeit, die manche mit Brecht haben. Wir haben gerade so eine gewisse Paralleldebatte. Die Linke möchte gerne erinnern an 100 Jahre KPD-Gründung, also Gründung der Kommunistischen Partei. Und schon die Frage, inwieweit dieser Antikriegsimpuls, dieser antikapitalistische Impuls bei Brecht, aber natürlich auch in die anderen Irrtümer geführt hat des 20. Jahrhunderts.
Also ich glaube, er war ja da sehr doppelzüngig. Er hat auf der einen Seite durchaus kritisch gesehen, wohin dieses erstarrte Parteibonzen, dieser Apparat führt, nämlich genau nicht dahin, wo eben von unten immer wieder eine Revolution neu belebt wird, sondern dass sie mehr und mehr in einen betonierten, wo die Gedanken letztendlich auch erstarrt sind. Ja, dagegen hat er sich einerseits gewehrt, aber hat dann andererseits wusste er, das sind diejenigen, die erstmal diesen Staat stützen. Und das war seine große Ambivalenz. Ich glaube, dass er durchaus geahnt hat, der mal beschrieben in einem Gedicht, man kann als Regierung die Bevölkerung, ich kann es jetzt nicht mehr wörtlich zitieren, leider nicht abwählen, aber eigentlich geht es darum, wenn die Regierung mit der Bevölkerung unzufrieden ist, muss sie eben eine neue wählen. Und da macht er deutlich, dass eben nicht auf Dauer gegen eine Bevölkerung regiert werden kann. Und ich glaube, das war der Säuretropfen. Das war der Säuretropfen, dass er durchaus diese Ambivalenz gesehen hat.
Und was bleibt, ist das große kulturelle Erbe unter anderem. Und deswegen sprechen wir heute drüber, vor 70 Jahren die erste deutsche Aufführung, die erste Aufführung auf einer deutschen Bühne von Mutter Courage. Ist es die große sozialdemokratische Gießkanne oder eine gute familienpolitische Idee, die Kindergrundsicherung, die die SPD einführen will, 650 Euro pro Monat für jedes Kind? Diese Frage geht an Andres Feil, der nicht nur Regisseur und Dokumentarfilmer ist, sondern auch tief beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen engagiert. Insofern habe ich eine kleine Ahnung, lieber Andres Feil, wie Sie das bewerten.
Ja, also bislang ist das ja, diese ganzen Hilfen für Kinder, extrem aufgeteilt. Es gibt Kindergeld, es gibt Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepakete und so weiter und so weiter. Und das zusammenzufassen ist absolut richtig, wenn man einem Gedanken folgt, und das ist dem der Chancengleichheit. Also wenn ich wirklich etwas erreichen will, dass Kinder, die eben keine Nachhilfe bislang kriegen oder nur auf einen extra Antrag hin, und dann überlegt sich jede Mutter oder jeder Vater dreimal, muss ich jetzt für einen Nachhilfeantrag, weil mein Kind eigentlich noch nicht versetzungsgefährdet ist, wird es dann wahrscheinlich doch wieder abgelehnt. Also diese ganzen bürokratischen Hürden, wenn man einfach sagt, nein, wir geben diesen Grundbetrag, und bei vielen wird es ankommen, bei einigen vielleicht auch nicht, weil die Eltern damit was anderes machen. Aber für diejenigen, dass man zumindest sagen kann, man bietet es an, dann ist es ein erster Schritt in der Tat in Richtung auch ein Grundeinkommen. Natürlich gibt es Widerstand, dass es dann heißt, ja, das vermindert die Erwerbsanreize,
genau,
für Eltern.
Ganz konkret schon Widerstand natürlich auch beim Koalitionspartner, bei der Union, die jetzt, das ist ein Vorschlag aus der Fraktionsklausur der SPD, die ja heute auch stattfindet. Und bei der Union gibt es einen Punkt, der heißt, was kostet das eigentlich? Können wir uns das überhaupt leisten? Da würde ich an der Stelle sagen, da muss man dann vielleicht auch mal politisch die Entscheidung treffen, das wollen wir uns leisten und das müssen wir uns leisten angesichts der Kinderarmut in diesem Lande, die es ja trotz grandioser Konjunkturlage gibt, über 3 Millionen Kinder.
Und die es vor allem bei denjenigen gibt, wo ein Elternteil eben arbeitet. Das ist ja das Fatale. Mhm. Es sind ja gerade diejenigen, die Alleinerziehenden, die also besonders von der Kinderarmut betroffen sind. Und wenn man da jetzt ganz grundsätzlich sagt, dass diese Menschen dann nicht noch 5 Anträge auf Nachhilfe, auf eine Beihilfe für eine Freizeit oder ein Schullandheim und so weiter, dass das einfach mal zusammengefasst im Sinne auch eines Vertrauensbonus, dass nämlich davon ausgegangen werden kann, dass die Menschen eben nicht jetzt deshalb fauler werden, und sagen, jetzt benutzen wir das Geld dafür, dass wir in der Hängematte liegen, weil das ist ja die Unterstellung, genau, dass es keinen Anreiz mehr gibt zu arbeiten, sondern das ist eine Menschenbildsfrage, die dahinter steht, ob wir uns nicht schrittweise davon lösen, dass wir Arbeit und Einkommen mal voneinander trennen, um eben tatsächlich diesen Gedanken, den richtigen Gedanken des Grundeinkommens, diese Freiheit, dass nämlich der Mensch von sich aus tätig wird, was ich unterstellen würde, dass er das tut, weil die Menschen in der Regel eine Sehnsucht haben, sich tatsächlich sinnvoll zu beschäftigen. Und je mehr sie erstmal eine Basis zum Leben haben, desto eher kann es dann auch möglich sein, eine sinnvolle Tätigkeit tatsächlich dann anzustreben und umzusetzen.
Ja, ich will nichtsdestotrotz ein großes Aber hier einfügen. Sie haben es ja selbst schon angesprochen, die Kritikpunkte, die es gibt, die man, glaube ich, aber auch nicht zu schnell von der Hand weisen kann. 650 Euro, gehen wir mal das durch, ja, eine Familie mit drei Kindern, da gibt es vielleicht auch und vielleicht in gar nicht so seltenen Fällen dann die Situation, dass dann der Flachbildfernseher noch mal größer wird und vielleicht noch die Felgen beim Auto und aber leider die Kinder nicht so viel davon haben. Es wird die Situation entstehen, dass da auch viele, also die SPD plant zwar für höhere Einkommen das abzuschmelzen, dass eben nicht alle das gleichermaßen kriegen, aber es wird sicherlich die Situation geben, dass es in dem Sinne keine wirkliche Notwendigkeit gibt. Das ist ja bei aller Kritik am bürokratischen Aufwand ja der Hintergrund von Bürokratie, dass man sagt, Solidarität muss gerechtfertigt werden gegenüber denen, die das ja bezahlen. Gerade für die SPD nicht unwichtig, der sozialdemokratische Facharbeiter, der ja ganz häufig gar nicht so schlecht verdient, der sagt, mit meinen Steuern wird das ja alles bezahlt. Insofern wäre es schon nicht verkehrt, dass da jemand nachguckt, dass das nicht irgendwo landet, wo es gar nicht landen soll.
Ja, das ist immer die Frage, müssen wir alles kontrollieren? Brauchen wir dann noch mehr Bürokratie, dass wir ein Überwachungs- und Aufsichtsamt schaffen, die dann wirklich schaut, ob der Flachbildfernseher angeschafft wurde oder ob jetzt tatsächlich die Nachhilfe dann beantragt wurde? Es ist, glaube ich, wieder die Frage, von welchem Menschenbild gehen wir aus und gehen wir davon aus, dass der Mensch eigentlich faul ist und sich alimentieren lässt oder gehen wir von der inneren Notwendigkeit aus, sich tatsächlich sinnvoll eine Lebenswelt selbst zu schaffen.
Und ich glaube, wenn ich ein drittes finden darf, anderes Teil. Es gibt wahrscheinlich, der Großteil der Menschen ist genauso, wie Sie das beschrieben haben. Der möchte was tun, der möchte was machen bis seiner Zeit. Und dann gibt es aber eben wahrscheinlich auch einen Teil, der das nicht möchte, der vielleicht auch sozialkulturell verlernt hat, das zu möchten.
Aber wir können es doch überprüfen. Ja. Machen wir doch, ich bin dann ganz pragmatisch, ja? Führen wir es ein. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass es dann nur eine Konjunkturspritze ist, weil die Fernsehindustrie dann und die Computerindustrie
worüber sich wahrscheinlich übrigens die Kinder sehr freuen würden,
wenn ganz der sicher, wenn es so wäre, dann muss man es eben wieder korrigieren. Aber ich glaube, die Kleinschrittigkeit, dass wir immer Angst haben, einen Schritt zu machen, weil es könnte von einigen dann vielleicht missbraucht werden, führt dazu, dass wir eben nie in eine neue Begrifflichkeit von Arbeit vordringen. Und ich glaube, diese neue Begrifflichkeit wird ohnehin zwingend kommen, weil wir ganz viele Arbeitsplätze verlieren werden durch Robotisierung, durch künstliche Intelligenz. Dann ist ja auch die Frage, was machen wir mit den Menschen? Und wie kann man da wieder sinnstiftend eingreifen, dass wir eben dann nicht nur Frustrierte haben und gleichzeitig der Begriff von Chancengleichheit endgültig beerdigt wird. Mhm.
Ich finde, das ist eine gute Idee, anderes Fall. Wir fangen an mit der Kindergrundsicherung, liebe SPD, gute Idee. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Und dann kann man ja vielleicht auch mal stellenweise.
Wir können ja wetten. Ich glaube, dass es ein erfolgreicher Schritt sein wird.
Wir werden sehen.
In die richtige Richtung.
An meiner Seite ist Andres Feil, dem ich jetzt an dieser Stelle Tschüss sage. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Ja, sehr gerne, wie immer.